Aus der Bauhütte.
Der Freimaurerinnen-Podcast.
Hallo Antje.
Hallo Barbara.
Was haben wir heute uns vorgenommen?
Ich würde eigentlich gerne am Anfang nochmal ein Feedback aufgreifen, was wir bekommen haben, nämlich nochmal mit der Frage, wer eigentlich unsere Zielgruppe ist für den Podcast aus der Bauhütte.
Ja, das ist interessant.
Da hatte ich ein ganz interessantes Gespräch mit einem Hörer drüber und mein Verständnis war immer, und ich würde das gerne mit dir einmal besprechen, ob du das genauso siehst. Mhm. Mein Verständnis war immer, naja, also unser Podcast aus der Bauhütte ist für alle, die sich für Freimaurerei interessieren oder die neugierig sind, darüber mal was zu hören, vielleicht auch für Gäste unserer Logen und natürlich auch für Schwestern und Brüder.
Ja, das sehe ich auch so. Also es wäre schön, wenn, meiner Meinung nach wäre es schön, wenn wir mehr über Freimaurerei in der Öffentlichkeit hören würden. Und in diesem Sinne haben wir den Podcast ja gestartet. Von daher auf jeden Fall sowohl für Menschen, die vielleicht ihr Wissen über Freimaurerei erweitern möchten, aber auch für Menschen, die einfach mal reinhören möchten, ob das vielleicht etwas für sie sein könnte.
Ja, und ich denke, wir haben ja eine ganze Menge Folgen jetzt schon gemacht zu sehr unterschiedlichen Themen. Einige davon sind näher an der Freimaurerei, andere sind etwas weiter weg. Und ich kann mir vorstellen, wenn man sich gar nicht auskennt damit, dass man dann vielleicht bei manchen Themen viele Fragen hat, noch nach dem Podcast, dass wir die gar nicht alle beantworten können, sondern nur anregen können zum Weiterlesen oder Diskutieren. Und bei anderen Themen, die mehr so gesellschaftlich grundsätzlicher Natur sind, ich denke mal an Bildung damals, da hat man, glaube ich, eher einen Zugang dazu insgesamt. Ne?
Ja, ich würde auch sagen, wenn man jetzt zufällig in eine Folge rein gerät und denkt, oh, da wird aber so viel erzählt, da kann ich jetzt gar nichts so mit anfangen, dann würde ich vielleicht auch noch mal auf unsere ersten Folgen verweisen, wo wir noch mal so grundlegende Dinge geklärt haben, wie was ist eine Freimaurerin-Loge, was ist überhaupt Freimaurerei. Und dann kommt man mit Sicherheit gut da rein.
Und wir haben ja diesen Podcast begonnen damals, weil wir den Eindruck hatten, also wir sind beide begeisterte Freimaurerinnen, würde ich mal sagen. Und uns tut das immer fast ein bisschen weh, dass Freimaurerei so unsichtbar ist in unserer Welt und häufig von Menschen als was Verstaubtes aus dem Geschichtsbuch wahrgenommen wird und gar nicht mal mit unserer heutigen Zeit verbunden wird. Und ich finde das total unberechtigt.
Auf jeden Fall. Also auch wenn man manchmal Bilder sieht, die Freimaurer zeigen, also meistens sind das Männer, dann kommt einem das schon häufiger mal so etwas aus der Zeit gefallen vor. Und dann fragt man sich, was machen die da eigentlich? Und was hat das mit uns heute überhaupt noch zu tun? Und das finde ich in der Tat auch sehr, sehr schade, denn ich finde, die Freimaurerei hat ja wahnsinnig viel mit uns heute zu tun. Und das müssen wir unbedingt bekannter machen.
Naja, also zumindest haben wir beide für uns die Konsequenz gezogen, dass wir ein Angebot machen in einem modernen Format, in dem wir als Freimaurerinnen heute uns mit heutigen Themen beschäftigen und mit Freimaurerei beschäftigen und so unseren Teil dazu beitragen, dass man auch Freimaurerei jetzt im Jahr 2024 wahrnehmen kann als etwas Gegenwärtiges und nicht als was Gestriges.
Genau. Wir haben uns ja schon mal häufiger darüber unterhalten, wie zeitgemäß ist die Loge und die Freimaurerei eigentlich, um sich in einem geschützten Raum mit der Welt auseinanderzusetzen und sich gegenseitig dabei zu unterstützen. Wie das ist, unser Bild von der Welt zu erweitern und zu aktualisieren und vielleicht auch Zusammenhänge, die sehr komplex sind, im gemeinsamen Diskurs besser zu verstehen.
Und nicht zuletzt ist Freimaurerei ja eine Wertegemeinschaft und das ist auch, finde ich, was sehr Wohltuendes. Und ich habe da neulich Podcast gehört und habe da einen ganz aktuellen Aufhänger nochmal zu. Der Zeit-Podcast Alles gesagt hatte kürzlich die Meeresbiologin Antje Boetius zu Gast. Und das sind ja immer mehrstündige Gespräche. Und irgendwann in diesem Podcast fiel dann der Gottesbegriff. Und dann ging es dann darum, naja, dass wir doch heute, also ich paraphrasiere jetzt, dass wir doch heute bei allen Problemen immer so technisch denken würden und ob es denn nicht in der Menschheitsgeschichte immer so gewesen wäre, dass unsere Entwicklung von einem ethischen und einem normativen Rahmen abgehangen hat. Und dabei haben Krisen oder Religion dann eine Rolle gespielt. Und wenn das nicht mehr so ist, das heißt, weil sie verlassen werden, die Kirchen jetzt, wo denn die Leute dann eigentlich hingehen könnten, die nicht mehr an Gott oder an Kirche als Institution glauben, um Werte zu teilen? Und woher denn ein organisierter Rahmen käme, in dem man sich begegnet und gemeinsam Werte teilt, Empathie fühlt, eine Wertegemeinschaft. Und da habe ich sehr laut gerufen, gibt's doch, haben wir doch in der Loge. Das ist doch genau das, was Loge eigentlich für uns bedeutet.
Ja, das finde ich auch. Also auf jeden Fall, so ist unsere Loge und ich empfinde das als eine totale Wohltat.
Absolut. Es ist eine Verlässlichkeit und Konstanz, so eine Art Fixpunkt im Alltag. Egal wie verrückt die Woche gewesen sein mag, die Loge ist da und bietet dann eben auch Gelegenheit zu einem ruhigen Gespräch im geschützten Raum und zur Reflexion.
Ja, und weil die Loge für uns so etwas Beständiges hat, haben wir dann dort auch eine feste Position, von der aus wir uns in der Welt umgucken können. Und wenn man jetzt in der maurerischen Symbolik bleiben möchte, wo wir Welt vermessen können.
Mhm. Genau, und das bietet jeder Einzelnen die Chance zu einer eigenen Entwicklung ohne Überforderung, weil sie ja ihr Tempo selber bestimmt.
Ja, wenn ich das so höre, stärkt die Loge dann auch unsere Resilienz?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Und Resilienz ist ja ein Thema, was vor 20 Jahren, glaube ich, noch fast unbekannt war, jedenfalls denen, die sich damit nicht wissenschaftlich auseinandersetzen und heute doch in aller Munde ist und in jeder Zeitung steht.
Ja, genau. Und gerade bei diesen ganzen Veränderungen, die wir haben, und letztendlich hat es Veränderungen ja schon immer gegeben. Also das ist, würde ich sagen, die große Konstante in der Menschwerdung ist Veränderung. Mhm. Und von daher finde ich, bedient die Loge eben diesen Bedarf nach Sicherheit und Stabilität auch.
Absolut. Also gerade auch in der Anfangszeit dieser organisierten Freimaurerei vor 300 Jahren, das war ja auch eine Zeit des explosionsartigen Wissenszuwachses. Mhm. Da gab es in Wissenschaft und Technik so viele Entwicklungen und man hat geschaut, wie man das zusammenbringt, wie man das weiterdenkt, wie man disziplinenübergreifend Verständnis für den neuen Blick auf die Welt erreicht. Und da waren die Logen wichtig, haben da eine wichtige Rolle gespielt.
Mhm. Ja, und wir stellen ja die These auf, das sind sie immer noch sehr wichtig. Mhm. Und da frage ich mich trotzdem, wieso tun sich so viele Freimaurerinnen und Freimaurer und letztlich auch die Logen so schwer, dies zu vermitteln?
Ja, das ist eine sehr gute, sehr berechtigte Frage, denn inhaltlich gibt es eigentlich keinen Grund dafür. Mhm. Du hattest ja am Anfang schon mal diese typischen Bilder erwähnt, die wir finden, wenn wir nach Freimaurerei suchen. Die sind nicht gegenwärtig. Also da können wir nicht andocken als Menschen und vor allem dann auch junge Menschen im Jahr 2024. Vielleicht ist das ein Grund. Denn eigentlich ist es doch noch niemals so leicht gewesen, Kontakt zu Logen aufzunehmen. Wenn ich mir vorstelle, in einer Zeit vor dem Internet, da musste man ja entweder mal klingeln im Logenhaus und tagsüber war dann da wahrscheinlich niemand, oder man musste jemand kennen, der Freimaurer war oder Kontakt hatte zu einer Loge, um selber den Kontakt zu finden. Und heute, da guckst du mal im Internet, da googelst du mal nach Freimaurerei, vielleicht im Umfeld deines Wohnortes. Du guckst bei Social Media und schon hast du Inhalte, schon hast du Kontakt und kannst dann natürlich auch eine Loge besuchen.
Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass einem erstmal bewusst wird, dass man nach einer Wertegemeinschaft tatsächlich sucht. Mhm. Und wenn man an dem Punkt angekommen ist, dass man feststellt, die Angebote, die früher so klassische Institutionen gemacht haben, die passen für mich nicht mehr so richtig. Mhm. Wenn man sich dann auf die Suche macht nach der Freimaurerei, dann findet man sie auch. Aber auf die Idee zu kommen, danach zu suchen, ist, glaube ich, eines der Probleme.
Ja, das stimmt. Man müsste über das Stichwort stolpern. Und das, da sind wir, da beißt sich die Katze in den Schwanz, ne? Da sind wir wieder bei diesem Thema, sie kommt in unserer Gesellschaft nicht vor. Also ich lese da nichts drüber in der Zeitung oder ich höre nur selten auch was in den Medien dazu. Deshalb fällt es mir vielleicht nicht so ein. Aber wir bezeichnen ja auch Menschen, die in die Logen kommen, sich für Freimaurerei interessieren, wenn sie sich dann ernsthaft interessieren, als Suchende. Mhm. Ich finde diesen Begriff immer schwierig. Am Ende passt es vielleicht ganz gut zu sagen, das sind Menschen, die Fragen haben.
Ja.
Fragen an das Leben, Fragen an überhaupt, Fragen haben. Ja? Und wenn man Fragen hat, ist man unter Umständen in der Loge schon an einer guten Adresse.
Auf jeden Fall. Es wäre natürlich schön, wenn es so Konzepte aus unserem Alltag gibt, wo wir das, was Loge bietet, auch finden könnten. Mhm. Fällt dir da irgendwas ein?
Ja, also es gibt natürlich viele Konzepte, die Welt beschreiben oder versuchen, Ansatzpunkte zu finden, sich in Welt besser zu orientieren. Ich habe da tatsächlich vor einiger Zeit, bin ich über das Barney-Modell gestolpert, von einem amerikanischen Anthropologen 2020 entwickelt worden, Jermay Cashio, der sagt, naja, um die Welt zu beschreiben oder ein Konzept zu haben, mit dem wir uns heute orientieren können, versuche ich hier mal was vorzulegen. Und Barney, das ist ein Akronym, es steht für Brittle, Anxious, Nonlinear und Incomprehensible.
Oh, das musst du jetzt aber mal ein bisschen erklären, glaube ich.
Ja, wir können auch gerne mal den Originalartikel verlinken. Wenn man nach ihm googelt, zusammen mit dem Stichwort Barney, findet man auch eine ganze Menge. Es gibt auch ein YouTube-Video, wo er erklärt, was er da sich erdacht hat. Aber das Interessante ist, dass er in dieser Welt, in der wir heute leben, also der Kalte Krieg ist lange vorbei, Globalisierung ist durch, Digitalisierung ist ein großes Thema und die Systeme, die wir haben, die sind so abhängig voneinander und sind zum Teil durch Belastung, durch ein Gebautsein in einer anderen Zeit sind sie nicht mehr so stabil. Das heißt, sie, und das meint er mit brittle, also eine gewisse Brüchigkeit. Es sieht so aus, als wäre das alles stabil und robust, aber wenn dann irgendwas passiert, dann zerbricht vielleicht etwas oder aber es wird durchlässig, weil Risse drin sind. Ja, also diese Brüchigkeit, man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass es stabil ist. Und dann der nächste Begriff, anxious, also die Ängstlichkeit oder der Zustand der ständigen Sorge. Wir kriegen so viele Nachrichten heute weltweit. Ja? Jeder schreckliche Vorfall irgendwo auf dem Planeten, der kommt bei uns in Minuten kommt der an und macht Angst. Und das ist eine körperliche Reaktion, die uns dazu führt, dass wir uns zurückziehen. Das ist eine normale Reaktion, aber es ist keine gute Reaktion in einem Dauerzustand. Wenn ich immer nur noch besorgt bin und ängstlich, dann kann ich mein Leben gar nicht mehr gut leben.
Ja, genau. Das ist diese klassische Fight-or-Flight-Situation, in der ich eigentlich keine vernünftigen Lösungen mehr finden kann.
Genau. Und dann hat er das Thema Nicht-Linearität, also Non-Linear. Das heißt, man kann nicht mehr genau sehen, wie Ursache und Wirkung miteinander verknüpft sind. Das heißt, ich kann nicht mehr davon ausgehen, wenn ich A mache, dass B passiert, sondern vielleicht passiert auch noch D und X. Mhm. Und das merke ich aber erstmal gar nicht, sondern das wird erst viel später deutlich, auch in den Auswirkungen. Das ist ganz, ganz schwierig für uns, das zu ertragen, dass wir nicht Ursache und Wirkung direkt im Zusammenhang sehen. Und dann hat er noch das Thema Unverständlichkeit, dafür steht incomprehensible. Und das bedeutet, dass manche Dinge eben so komplex sind, dass sie uns überfordern und dass dann die Menschen darauf reagieren, indem sie einfach gar nichts mehr verstehen wollen und sich zurückziehen. Und das ist doch eine sehr gute Beschreibung von vielem, was wir sehen in der Welt, von dem, wie sich Menschen verhalten in Organisationen, in Gesellschaften. Und wenn man versucht, mit diesem Konzept Dinge umzusetzen oder mit diesem Konzept zu begleiten, dann versucht man, diese zusätzlichen subjektiven Bedürfnisse der Menschen aufzugreifen, darauf einzugehen und damit Veränderungen, die es gibt, leichter handhabbar zu machen.
Ja, also ich habe auch gerade daran gedacht, als du das gesagt hast, besonders bei dem letzten Punkt, dass das ja genau das ist, was wir in unserer Gesellschaft im Moment beobachten, nämlich diese Ängste und Reaktionen auf die sich immer schneller ändernde Welt und das Bedürfnis, eigentlich etwas zu verstehen, was wir aufgrund der Komplexität in Gänze gar nicht mehr erfassen können. Mhm. Also in dieser Hinsicht scheint mir das auch eine gute Beschreibung, zumindest bestimmter Aspekte von demokratischer Gesellschaften zu sein. Mhm. Und das wäre natürlich sehr erfreulich, wenn wir diesem Modell, diese subjektiven Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger reflektieren und auch analysieren zu können.
Ja, absolut. Und am Ende schließt sich der Kreis wieder zur Resilienz. Ne? Denn das, was hilft dagegen, also diese, das, was wir nicht ertragen können, da muss ich mich wappnen. Und das ist dann letztlich genau das Resilienzthema, also sich zu stärken gegen das, was ich drumherum nicht ändern kann, was mich belastet, was schwierig ist, was ich nicht gut verstehen kann. Und da bin ich wieder in der Loge.
Ja, und gleichzeitig ist das ja eben Vertrauen in Informationen und Prozesse zu fördern. Mhm. Und genau das tun wir in der Loge ja eigentlich auch. Mhm. Wir fördern das Vertrauen in andere Menschen, indem wir uns verschwestern und uns als stabile Gruppe verschiedensten Herausforderungen stellen.
Ja, und wir haben sehr feste Abläufe, also feste Strukturen. Das gibt uns Sicherheit. Ja. Wir brauchen als Menschen feste Strukturen, in die wir eingebettet sind, um uns wohlzufühlen, um uns sicher zu fühlen und um von da aus dann wieder, ich sage jetzt mal übertrieben, die Welt erobern zu können. Und ich finde, das bietet Loge. Genau das bietet Loge. Es ist eine feste Struktur. Es gibt einen sehr geregelten Ablauf der verschiedenen Veranstaltungen in einem vertrauten Rahmen. Weil in der Regel kennt man sich über viele Jahre, vertraut sich auch entsprechend. Und das stärkt den Einzelnen und macht sie somit resilienter gegen all das, was in der sonstigen Welt so auf uns einstürmt. Und wenn man das alles mal so zusammensieht, dann müsste man eigentlich sagen, man müsste heute sowas wie Loge und Freimaurerei erfinden, wenn es das nicht gäbe, weil uns das stärkt für den Alltag, den wir haben heute.
Ja, und gleichzeitig ist es auch noch ein Experimentierraum für Miteinander, untereinander. Mhm. Und das finde ich natürlich auch ganz wichtig. Eben, das hatten wir, glaube ich, schon mal, dass wir gesagt haben, ein sanktionsfreier Experimentierraum des menschlichen Miteinanders auf dieser Grundlage, die du eben geschildert hast, von Sicherheit und Beständigkeit.
Ja, und gleichzeitig aber wieder, um das jetzt da nicht zu kuschelig zu machen, auch eine Werkstatt zum Ausprobieren.
Ja.
Aber eben zum Ausprobieren unter, nennen wir es mal, Laborbedingungen. Mhm. Ja, also da habe ich viele Parameter, die sind fix. Und wenn ich da was ausprobiere, dann kann ich das relativ isoliert dann da beobachten, ob das eine gute Idee ist oder nicht, ne? Bevor ich mich damit woanders hin wage.
Genau, und das holt uns dann ja auch aus dieser Situation, dass wir uns kaum noch trauen zu handeln, wieder ab,
genau.
Weil wir da die Möglichkeit haben, etwas auszuprobieren, ohne dass gleich die große Katastrophe passiert.
Genau. Also ich finde es auch ganz interessant, immer mal rechts und links zu gucken und nicht immer nur jetzt die alten freimaurerischen Themen zu diskutieren und sich und da drin in diesem Kreis quasi zu bleiben, sondern auch da auszubrechen und zu schauen, was gibt es sonst noch? Jetzt war das natürlich jetzt im Schweinsgalopp hier durch mit diesem Modell oder diesem Konzept. Wir verlinken das mal und vielleicht habt ihr Lust, euch das nochmal näher anzuschauen. Also ich finde sowas immer sehr anregend, wenn ich sowas sehe, auch mal zum Weiterdenken und auch wieder dann den Rückschluss in die Freimaurerei und in die Loge zu machen und zu schauen, was ich da in dem Kontext damit anfangen kann.
Ja, ich würde sagen, dann kommen wir zu unserer Rubrik.
Ja, wir hatten euch gebeten, unsere Namensfavoriten zu voten und das habt ihr auch fleißig getan. Vielen, vielen Dank für das Mitmachen. Deshalb kommt jetzt zum ersten Mal unsere Rubrik Stein des Anstoßes.
Yay! Ja, und wir haben eine Frage bekommen, die ich in unserem Kontext sehr, sehr passend finde. Die lautet nämlich, wie kommt man zur Freimaurerei? Also sprich, wie wird man auf die Freimaurerei aufmerksam?
Mhm. Das greift dann wieder diese mangelnde Sichtbarkeit auf, die so im Alltag da ist. Das heißt, du hattest ja vorhin schon mal gesagt, man braucht irgendwie eine Idee, dass man überhaupt danach sucht, ne? Weil Freimaurer machen ja keine Werbung. Du hast ja nicht an der Bushaltestelle eine Werbung, die dich dazu aufruft, doch mal die Loge zu besuchen. Aber wenn du irgendwie was mitbekommst davon, dann ist es eigentlich leicht, Kontakt zu finden.
Ja, das stimmt. Obwohl, ich fände das doch super. Stell dir vor, du stehst an der Bushaltestelle, siehst ein großes Plakat und da steht, auch du besuchst mal eine Freimaurerloge. Also, das ist ja ziemlich witzig.
Ich kann mir das Bild dazu noch nicht so richtig vorstellen. Über Bilder haben wir ja vorhin auch schon gesprochen. Also ich möchte, weiß ich nicht, habe ich jetzt gerade, sehe ich es nicht vor mir, wie das aussehen würde.
Ja, also tatsächlich häufig über persönliche Empfehlungen oder Ansprache ist ein möglicher Weg. Ich kenne aber auch Schwestern, die über die Literatur bzw. über die Philosophie zur Freimaurerei gekommen sind, weil die zum Beispiel Lessing gelesen haben und dort eine interessante Anregung gefunden haben, nach dem Motto, da möchte ich mehr drüber wissen. Das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Oder man kennt jemanden, der Freimaurerin ist, oder ein Familienmitglied ist Freimaurerin oder Freimaurer. Das kommt auch häufiger vor.
In dem Kontext würde ich mir ja wünschen, dass mehr Freimaurerinnen, Freimaurer darüber sprechen, dass sie das sind.
Ja.
Weil dann natürlich auch dieser Effekt entsteht, dass jemand, der Fragen hat, dann weiß, wohin er die stellen kann. Oder vielleicht auch durch das Gespräch über Freimaurerei darauf aufmerksam wird und beginnt, sich dafür zu interessieren. Ja, sehr schade, dass das nicht mehr passiert. Ne?
Mhm. Ich meine, das ist ja sowieso immer das Beste, wenn man etwas ergründen möchte, am besten mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ne? Also eine dort engagierte Person zu befragen. Das wäre immer meine erste Empfehlung sowieso. Also sprich auch in den Städten, in der Umgebung, wo man wohnt, am besten mal eine Freimaurerloge oder eine Freimaurerinnenloge besuchen und sich selber mal ein Bild machen.
Genau, also fast alle Logen haben Webseiten oder Social-Media-Auftritte, also eins von beiden sehr wahrscheinlich. Da kann man Kontakt finden. Und ich würde jedem empfehlen, dann nach so einem Erstkontakt eine öffentliche Veranstaltung der Loge zu besuchen, um dann die Menschen vor Ort kennenzulernen, weil wir legen großen Wert auf das Miteinander und ohne die Menschen zu kennen, kann man dann eben auch sich das Bild von der Freimaurerei nicht abrunden.
Genau. Also in unserer Loge ist das ja so in Düsseldorf, dass wir einmal im Monat einen Gästeabend veranstalten, wo wir interessierte Frauen sehr, sehr gerne zu einladen. Und das machen ja die allermeisten Freimaurerinnenloge und unserer Großloge so, dass die einmal im Monat so einen Gästeabend anbieten, sodass natürlich auch Frauen, die jetzt nicht in der Nähe von Düsseldorf wohnen, die Möglichkeit haben, in ihrer Stadt da Zugang zu finden.
Ja, und zwar hat jetzt unsere Frauengroßloge schon über 30 Logen im Land, aber je nachdem, wo man wohnt, sind es doch noch recht lange Fahrwege. Aber einfach mal zu googeln nach dem Wohnort oder der nächsten größeren Stadt zusammen mit dem Begriff Freimaurerei oder Freimaurerinnen oder Loge, da müsste man eigentlich weiterfinden. Und für unsere Frauengrußloge können wir auch noch sagen, unter freimaurerinnen.de, da findet ihr auch eine Liste mit allen Logen und könnt schauen, ob da eine in eurer Nähe ist.
Ja, vielen Dank für die Info. Ich glaube, dann haben wir diese Frage abgeräumt und wir freuen uns auf unseren nächsten Podcast im nächsten Monat.
Genau, bis dahin alles Gute, danke fürs Zuhören und lasst uns gerne eine positive Bewertung da und empfehlt uns gerne weiter.
Tschüss.
Tschüss.